Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und heute geht es um ein kleines Jubiläum einer kleinen Einrichtung, die in diesem Jahr 10 Jahre alt wird. Es geht um die Stiftung Fledermaus hier in Thüringen und ich freue mich, dass ich Hagen und Christoph dazu am Mikrofon begrüßen kann. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Hallo.
Hallo.
Schön, dass ihr da seid und zur Fledermaus gibt es natürlich unheimlich viele Beziehungen, nicht nur, weil ich hier auch die Fledermaus-Geschichten jeden Abend, zumindest in der Woche, mit kreiere, sondern die Fledermaus ist auch immer wieder ein interessantes Stoffgebiet, vor allem auch hier für die Altstadt, für die Krampfer Vorstadt, für die Gebiete hier um die Krämerbrücke, da wo ja auch viele Fledermäuse da sind, aber um die geht es später. Wir wollen uns erstmal mit der Stiftung beschäftigen. Christoph, die Stiftung Fledermaus, was macht die hier in Erfurt?
Ja, vielleicht fange ich erstmal so ein bisschen mit der Geschichte an.
Ja,
ne? Also wir sind also am 13.11.2009 von Mitgliedern der Interessengemeinschaft Fledermausschutz und Forschung in Thüringen e.V., der EFT, gestiftet worden, um eben ein Organ zu sein, das eben Projektentwicklung und Projektdurchführung übernehmen kann. Erfurt, beziehungsweise, bitte streichen, Thüringen hat eine sehr starke ehrenamtliche Tradition im Fledermausschutz. Also wir sind durch die EFT sehr breit aufgestellt im Fledermausschutz. Allerdings ist der eben auch kleinteilig, sind viele Privatpersonen, die eben dann zusammenarbeiten müssen. Aber wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass jemand sein Fledermausquartier quasi zählt oder sich darum kümmert, in seiner Region für die Fledermaus quasi zu werben, dann ist es immer so, dass er das halt in seinem Umfeld machen kann, aber natürlich nicht thüringenweit. Und um da halt auch ein bisschen eine zentrale Anlaufstelle zu haben, die auch Dinge übernehmen kann, zum Beispiel größere Projekte, gibt es dann uns. So kann man das sagen. Und was wir eben machen, ist im größeren Sinne einfach für die Fledermaus und für ihre Bedeutung zu werben, ein bisschen zu ihrem Anwalt zu werden sozusagen, uns in der Öffentlichkeit zu präsentieren und die Fledermäuse ja vorzustellen, den Leuten nahe zu bringen. Außerdem machen wir sehr viele Projekte, also zum Beispiel europäische Förderprojekte, die natürlich auch mit Landesmitteln gefördert werden und wo zum Beispiel verschiedene Fledermausquartiere gesichert werden, Wochenstuben, Gebäude, zum Beispiel auch Keller oder sogar Stollensysteme.
Du hast gesagt, ihr seid Anwalt der Fledermäuse. Warum brauchen Fledermäuse heutzutage einen Anwalt?
Das kann man eigentlich sehr gut jetzt sogar an der aktuellen Medienlage sehen. Also jetzt zum Beispiel gibt es wieder Berichte, wo in Australien angeblich Fledermäuse Menschen angefallen haben. Und da müssen halt auch Leute kommen und sagen, Leute, das ist Quatsch. Ne? Also was da zum Beispiel passiert ist, ist ganz einfach. Dort ist es sehr heiß, dort ist es sehr trocken. Dort gibt es Flughunde übrigens, keine Fledermäuse, die unter der Hitze leiden, aus den Bäumen fallen. Dann kommen nette Menschen und wollen denen helfen. Und packen die an und dann werden die gebissen. Ist ja klar, wer würde auch hier einen verletzten Fuchs einfach so anfassen und sich dann wundern, wenn er gebissen wird. Also das macht man halt einfach nicht. Das sind Wildtiere, da muss man halt schon entsprechend vor allem mit Handschuhen arbeiten. Das sagen wir auch immer, Angst nein, Handschuhe ja. Ja. Es ist halt so, die Tiere haben einfach über die Jahrhunderte eigentlich immer so eine gewisse Mystik, ne? Einen Ruf und der hängt damit zusammen, dass natürlich das Ganze in der Nacht passiert. Ne? Also da, wo die meisten Leute schlafen, da kommen die erstmal raus in der Dämmerung und fliegen herum. Dann sieht man, wie die sich so gegen den Mond abzeichnen. Dann huscht das auch so ein bisschen. Und schon ist so ein bisschen Aberglaube mit da. Dann kam dieser nette Herr, der Herr Stoker, und hat sich diesen alten transsilvanischen Mythos vom Wiedergänger angeeignet, hat diesen Dracula erfunden, hat den halt mit diesen historischen Fakten quasi ergänzt über einen Menschen, der, glaube ich, gegen den Einfall der Türken war das, glaube ich, dann. Das können wir auch klar, also wir können das ja einfach streichen. Ein Menschen, der einfach sich gegen Aggressoren beziehungsweise gegen Angreifer auf sehr bestialische Art zur Wehr gesetzt hat. Und dann war eben dieser Mythos von der Vampir-Fledermaus irgendwie geweckt. In Wirklichkeit ist es so, dass es gerade mal drei Arten gibt, die wirklich Blut trinken, und die gehen auch nicht an Menschen eigentlich, sondern die ritzen halt so bei Vieh so ein bisschen das an und lecken das dann auf, und das passiert eigentlich nur in Südamerika. Und die restlichen Fledermäuse auf der ganzen Welt, die sind eigentlich, also zum Beispiel hier alle eigentlich Insektenfresser. Es gibt noch Pflanzenfresser. Es gibt auch noch ein paar Arten, auch wieder so in diesen eher wärmeren Ländern, die zum Beispiel Kleinsäuger, also so Frösche und sowas, fressen. Aber Blut trinken halt wirklich nur von den um die 1000 Arten, trinken wirklich nur drei. Deswegen finden wir schon, dass die Fledermaus einfach jemanden verdient hat, der sich auch hinstellt und sagt, Leute, die sind ganz harmlos. Das sind natürlich Wildtiere, klar, also nicht einfach anfassen, immer schön mit Handschuhen, wenn man auch zum Beispiel mal ein verletztes Tier findet und möchte dem gerne helfen. Kann man natürlich den Fledermaus-Notruf anrufen, den übernehmen wir auch, und sollte aber nie ohne Handschuhe hantieren, weil ganz einfach Krankheiten vorliegen können, und dann geht man halt besser kein Risiko ein, sondern nimmt einfach einen handelsüblichen Gartenhandschuh, nimmt das Tier auf und dann ruft man uns an.
Christoph, jetzt kommt natürlich die Frage, dieser ganzen Mythen kommen ja natürlich wahrscheinlich auch dadurch zustande, dass also das Leben der Fledermäuse an sich vermutlich auch relativ spät erst richtig erforscht worden ist, oder?
Da müsste ich mal weitergeben an den Biologen, weil tatsächlich es ist einfach so, dass ein Großteil dieses Aberglaubens, da bin ich wirklich fest von überzeugt, kommt eben durch diese nächtliche Stimmung, weil das betrifft ja nicht nur Fledermäuse, ne? Das ist sozusagen kulturhistorisch ja auch so, dass auch Ratten und Eulen, Ratten, schwarze Katzen, überhaupt Katzen, die haben ja auch teilweise einen schlechten Ruf. Mhm. Ne? Obwohl zum Beispiel Katzen ja auch heilige Tiere waren im alten Ägypten zum Beispiel. Ja.
Also die Fledermausforschung geht an sich schon relativ weit zurück in der Geschichte. Und zwar gibt es da so diesen sehr grausamen Versuch an Fledermäusen, in dem die geblendet worden sind. Und zwar hat ein italienischer Herr ihnen damals die Augen ausgestochen und auf dem Dachboden ganz viele Schnüre gespannt. Die Schnüre waren dann mit Glöckchen versehen. Und er ließ dann die Tiere fliegen und merkte, dass sie trotz dem Verlust ihrer Sehkraft die Schnüre beim Flug sehr kunstvoll immer noch umflogen. Und so kam man dann damals darauf, dass sie eigentlich die Augen nicht brauchen, sondern irgendeine andere Möglichkeit haben zu sehen. Man war sich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so wirklich genau bewusst, dass sie eigentlich über die Ohren sehen, sondern man ging damals noch davon aus, dass die über ihre Flügel, über die Haut der Flügel sozusagen die Beschaffenheit des Raumes irgendwie erfassen können. Da sind wir natürlich viel weiter und wissen, dass sie sich über Akustik orientieren, und dazu stoßen sie Laute aus, die von der Umgebung reflektiert werden und dann im Gehirn zu einem räumlichen Bild zusammengesetzt werden.
Das ist also ein tolles Verfahren, ne? Also wenn man sich das überlegt, wie lange die Menschen gebraucht haben, um das technisch umzusetzen, und diese kleinen Biester haben das weltweit also irgendwie vererbt, weitergegeben, um da also räumliche Bilder, wir wissen ja nicht, wie die entstehen oder wie die aussehen, oder gibt es da Forschung dazu?
Also es ist schon schwierig, das wirklich bildlich vorzustellen, aber gehen wir mal davon aus, das ließ sich so ein bisschen damit zu vergleichen, dass man in einem Raum kurz das Licht an- und ausschaltet. Sozusagen immer, wenn du rufst, aktiv rufst, kommt durch den Schall, die Reflexion des Schalls, ein Bild zurück. Das ist dann sozusagen die Momentaufnahme der Umgebung.
Theoretisch gibt's das, glaube ich, auch in neuester Zeit auch beim Menschen, dass das als Technik angewendet wird, soweit ich weiß, dass eben zum Beispiel auch blinde Menschen, indem sie so schnalzen, dann auch so eine grobe Orientierung davon haben. Natürlich sind wir als Menschen nicht so gut ausgestattet wie die Fledermäuse, aber tatsächlich diesen Trick, sich abzuschauen quasi, das haben auch schon Leute versucht. Und natürlich ist es immer so, wir lernen halt als Menschen sehr, sehr viel von der Natur und wir können auch noch über die nächsten 1000 Jahre wahrscheinlich noch immer wieder neue Sachen von der Natur lernen. Noch ein Grund, sie zu schützen.
Genau, vielleicht noch ein Wort zur Fledermausforschung an sich. Wie wird die deutschlandweit betrieben?
Zum Großteil wird sie eigentlich universitär betrieben. Da gibt es sehr viele Projekte, die da an Unis laufen. Es gibt immer wieder mal auch kleinere Projekte, die von Ehrenamtlern durchgeführt werden, aber der Großteil ist universitär. Weil auch immer mehr heutzutage die Genetik eine Rolle spielt. Da ist man natürlich dann auf ein gewisses Equipment angewiesen, das dann halt dem Privatmenschen nicht so zur Verfügung steht.
Danke erstmal für diese Informationen, für den ersten Teil. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen haben, können Sie die natürlich stellen. 737 und 4x8 ist die Nummer hier im Studio. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen,
UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Zehn Jahre Stiftung Fledermaus, das ist heute so der Anfang einer Sendung und wir wollen das irgendwann fortsetzen. Heute wollen wir uns also mit der Fledermaus an sich, mit der Stiftung beschäftigen und in der nächsten Sendung oder einer der nächsten Sendungen dann konkret darauf eingehen, welche Vorhaben gibt es in diesem Jahr für die Fledermaus-Stiftung, denn da ist einiges in Vorbereitung.
Oh ja.
Und da soll also groß gefeiert werden. Oh wir ja. wollen aber, bevor wir nochmal in andere Details gehen, zurückgehen, Hagen, auf die Fledermaus an sich. Du hast vorhin so in etwa dargestellt, wie sie sich räumlich orientieren, welche Fähigkeiten sie da haben und entwickeln. Vielleicht kannst du da noch ein paar Details nachschieben.
Ja, die Echoortung ist oft artspezifisch, der Frequenzbereich, in dem gerufen wird. Und das stellt immer auch so ein bisschen so eine ökologische Einnischung dar, beziehungsweise die Anpassung an diese ökologische Nische. Es gibt Fledermausarten, die jagen zum Beispiel über dem Gewässer. Es gibt andere, wie die kleine Hufeisennase, die zum Beispiel direkt in den Baumkronen zwischen den Blättern jagt. Andere wiederum, die auf dem Boden ihre Beute suchen. Und da stellt immer der Auswurf des Schalls sozusagen dar, was die Fledermaus für sich als Bild auflösen möchte.
Also Hagen, wenn ich das richtig verstanden habe, jede Fledermausart hat eine eigene Art und Weise, Töne von sich zu geben, Schall auszusenden.
Genau. Und zwar wird dazu die Kehlkopfmuskulatur benutzt. Letztendlich, je öfter der Muskel kontrahiert pro Sekunde, das können bei Fledermäusen bis zu 200 Mal sein, ändert sich der Frequenzbereich. Und eine Fledermaus, die zum Beispiel in Baumwipfeln jagt, die dann auch wirklich die einzelnen Blätter für sich auflösen möchte, die hat dann eher eine sehr hohe Frequenz, während andere Arten in einem tieferen Frequenzbereich rufen. Und das passt sich somit immer an die Jagdstrategie an.
So, nun haben ja Fledermäuse, ihr habt das vorhin gesagt, ihr Nahrungspotenzial vor allem hier in Mitteldeutschland im Bereich der Insekten und teilweise auch im Bereich der Pflanzen. Da kommen wir natürlich in ökologische Grenzbereiche. Insekten sterben, Pflanzen sterben. Das sind alles Dinge, die uns in unser modernes Leben zurzeit begleiten und von denen natürlich die Fledermaus in erster Linie betroffen ist. Und deshalb gibt es für diese Tierart auch schon rote Listen.
Das ist richtig. Also vielleicht nochmal zu den Insekten und den Pflanzen. Also tatsächlich ist es so, dass so die Insekten ihre Hauptnahrungsquelle sind und die Pflanzen für die Insekten wieder wichtig sind. Also insofern ist das schon, hängt das zusammen. Klar, das Insektensterben macht auch sich da bemerkbar. Allerdings die Hauptgefahr für die Fledermaus ist eigentlich der Wegfall von Quartieren, weil immer ordentlicher saniert wird, ist ja auch eigentlich gut. Also ich meine, ne, so möglichst wenig Energie vergeuden, bedeutet aber auch, ich mache jede Spalte und jedes Ding mache ich zu, sehe, dass keine Fugen, keine Ritzen mehr da sind, und das sind eben gerade auch Lebensräume für die Fledermaus. Das heißt, wenn sie halt nicht mehr in den Dachboden reinkommt, nicht mehr in den Keller, nicht mehr unter zum Beispiel Schindeln an der Fassade oder oben am Dachfirst sich da hinhängen kann, dann wird es natürlich schwierig, weil dann hat sie die Möglichkeit nicht mehr, sich ein warmes beziehungsweise sicheres, temperaturstabiles Plätzchen zu suchen oder eben sich auch vor Fressfeinden oder Räubern einfach zu schützen.
Also vor Mardern oder Eulen und
zum Beispiel Katzen und Raubvögel, so, genau. Ja.
Da gibt es sicherlich Gegenstrategien, das aufzuhalten, und man sieht es ja häufig an Bäumen in Parks, dass also große Kästen angebracht werden für Fledermäuse. Ist das wirksam?
Ja, das ist, kann man als wirksam bezeichnen. Die Kästen werden auch angenommen, aber oft eher von Einzeltieren. Und somit ist es dann ein Tropfen auf dem heißen Stein, eigentlich in der Menge. Fledermäuse, gerade Arten wie das große Mausohr, die brauchen einfach Wochenstubenquartiere, die zahlreiche Individuen beherbergen können. Wir in Thüringen haben hier Wochenstuben bis zu 2000 Tieren, und da bringt ein Kasten dann einfach nichts mehr. Da muss ein Quartier so erhalten werden, wie es halt von den Tieren aufgesucht und in der Kolonie halt auch angenommen wurde.
Das heißt also größere Räume, dann müsste man fragen, wo stehen die zur Verfügung? Fällt mir spontan ein, tausende Dorfkirchen, die leer stehen und die nur einmal im Monat genutzt werden. Da sind meistens Türme dran, da könnte man doch was machen.
Ja, das ist auch genau das, was wir tun. Also tatsächlich ist ein Großteil der Projekte, die wir machen, haben ja damit zu tun, zum Beispiel Quartiere zu erhalten. Da gibt es eben auch einige Kirchen dabei, weil, das hast du schon ganz recht, da sind eben wirklich auch bevorzugt Fledermausquartiere, weil natürlich da auch relativ wenig los ist, weil meistens schlägt ja die Turmuhr auch nicht ständig, und es wird nur am Sonntag geläutet und ansonsten ist eigentlich da Ruhe. Insofern ist das eigentlich eine gute Sache. Prinzipiell nochmal wegen dem Kasten, also es ist natürlich so, dass es gibt auch Großkästen. Klar, wenn man zum Beispiel so als Privatperson einen Fledermauskasten hängt, weil man gerne was tun möchte oder so, dann ist das immer eine gute Idee, ne? Also das ist durchaus sehr erwünscht, und das kann man durchaus machen, und das kann auch für den eigenen, sag ich mal, Naturerhaltungsfeldzug sehr schön sein, weil man natürlich dann auch, falls sich eine Fledermaus dann dort auch einnistet oder also den Kasten besetzt, sagt man ja besser, Dann kann man das natürlich dann auch selber sehen, was auch irgendwie sehr schön ist natürlich.
Die Fledermaus braucht also für die Aufzucht des Nachwuchses Kinderstuben, das heißt, wo die Mütter Fledermäuse alle zusammen sind, ja, also oder viele zusammen sind, um sich da entweder zu schützen oder auch eine bestimmte Temperatur abzugeben. Aber sonst ist die Fledermaus doch ein Einzeltier, oder gehen die in Schwärmen los? Wie muss man sich das vorstellen?
Vielleicht müssen wir da ein bisschen weiter ausholen, und deswegen kann Hagen vielleicht einfach generell mal was sagen zum Fledermausjahr, wie das so funktioniert und was die Fledermäuse da so tun.
Ja, bitte. Ja, das kann ich gerne machen. Und zwar jetzt befinden wir uns gerade im Februar, es ist Winter. Die meisten Fledermäuse halten gerade ihren Winterschlaf ab. Das führt in der Regel in Stollensystemen oder kühlen Kellern gemacht. Und
auf der Festung Petersberg.
Wenn es dann wieder wärmer wird, so im März, April, erwachen die Tiere und die Männchen leben dann den Sommer über solitär, also sprich alleine oder in kleinen Männchengruppen, und die Weibchen finden sich dann in den sogenannten Wochenstuben zusammen. Das können zwischen wenigen Tieren bis mehrere tausend sein. Das hat für zum einen den Vorteil, dass natürlich eine gewisse Wärmestabilität allein durch die schiere Anzahl der Tiere vorhanden ist, aber auch ein Schutz vor Fressfeinden, natürlich, weil das einzelne Individuum halt vor einem Fressfeind besser geschützt ist, wenn es sich in einer großen Masse versteckt. Die Geburt findet dann so Juni, Juli statt. Da bringen die Fledermäuse in der Regel ein bis zwei Jungtiere, zwei ist eher die Ausnahme, zur Welt. Und die werden dann ja so an die sechs Wochen ungefähr großgezogen, also auch gesäugt, und lernen dann in der Zeit auch das Fliegen, bis sie dann selbstständig sind. Dann trennen sich die Wochenstuben so langsam auf. Die älteren Tiere werden dann wieder paarungsbereit. Und dann geht es eigentlich auch schon wieder so in diese Schwärmphase rein. Das heißt, Jungtiere lernen den Lebensraum kennen, teilen sich gegenseitig mit, wo Jagdgebiete sind, wo Überwinterungsmöglichkeiten, wo Ausweichquartiere sind. Und ja, dann geht es auch eigentlich schon wieder Richtung Winter.
Gibt es in diesen Wochenstuben da eine Art Hierarchie, eine Leitfledermaus, oder wie muss man sich das da vorstellen?
Eine Hierarchie gibt es in dem Sinne nicht, aber man kann sagen, dass es sich bei den Wochenstuben in der Regel um eng verwandte Weibchen handelt. Dass eine Wochenstube auf ein einziges Muttertier zurückgeht, das diese Wochenstube als erstes besetzt hat, und alle Weibchen im Endeffekt Nachkommen dieses einen Individuums sind.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer, jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Im Stadtgespräch geht es heute um Fledermäuse. Die Fledermaus-Stiftung wird in diesem Jahr 10 Jahre alt. Hagen und Christoph stehen uns zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Vorhin fiel der Begriff Fledermaus-Notruf. Das heißt also, da gibt es eine SOS-Stelle, die man anrufen kann, wenn man eine kranke, verletzte Fledermaus gefunden hat. Wie wird dieser Notruf bedient?
Ja, also wir haben quasi, wir sind die Anlaufstelle dafür. Wir übernehmen das natürlich, aber jetzt nicht allein, sondern wir das machen wir im Rahmen eines großen Artenschutzkonzeptes, das eben von dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz gefahren wird sozusagen. Und wir sind in dem Fall das Organ, das quasi mit der Umsetzung betraut ist. Außerdem werden wir ganz stark unterstützt von den Freiwilligen der IFT, weil natürlich wir sitzen hier in Erfurt, wir können halt auch nicht für jede Fledermaus, sage ich mal, bis nach Nordhausen zum Beispiel fahren oder bis runter nach Sonneberg oder sowas. Das wird dann ein bisschen schwierig, deswegen haben wir dort in den freiwilligen Strukturen, in den ehrenamtlichen Strukturen viele Ansprechpartner, die ganz nett und kompetent sind und das eben übernehmen. Das heißt, man ruft bei uns an, der Nummer 0361 2655 9898. Dann, die ist eigentlich immer besetzt. Also wir kriegen das dann auch weitergeleitet, wenn es mal ein bisschen später ist. Und dann kann der entsprechende Mitarbeiter bzw. die Mitarbeiterin am Telefon schon erste Hilfe leisten, weil ganz oft sind die Tiere ja gar nicht wirklich verletzt oder sowas, sondern sind vielleicht nur orientierungslos oder ein bisschen überhitzt und brauchen nur ein bisschen Wasser. Und da können wir dann schon so vor am Telefon ein bisschen beraten und vielleicht fliegt sie dann sogar von alleine wieder weiter. Und wenn nicht, dann können wir eben entweder selber vorbeikommen oder jemanden vorbeischicken, der das Mäuschen dann mitnimmt. Und dann werden die als Kurzzeitpfleglinge genommen und entsprechend nochmal versucht zu päppeln. Wobei das ganz wichtig ist, also in Deutschland ist es halt verboten, Fledermäuse als Haustiere zu nehmen. Das ist also richtig vom Gesetzgeber ausgeschlossen. Das heißt, man darf wirklich nur zu dem Zweck, sie wieder quasi flugfähig zu bekommen, kurze Zeit hältern, nicht länger.
Wie oft wird denn dieser Notruf benutzt?
Also direkt Anrufe kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Das sind auf jeden Fall weit über 100, die da sind. Allerdings können eben viele Sachen auch eben, wie ich schon sagte, direkt mit ein paar Tipps geregelt werden.
Also was über 100 im Monat?
Nee, über 100 in der aktiven Fledermauszeit. Ja. Also dann, wenn die Fledermäuse aktiv sind, dann sind dann durchaus über 100. Was ich sagen kann, im letzten Jahr waren es zum Beispiel 52 Fundtiere, die wir quasi geborgen haben mit der Hilfe von Ehrenamtlichen, also wo wir dann quasi das weitervermitteln konnten, dass jemand aus der Nähe dann gekommen ist, und wir selber haben 32 abgeholt und wieder versucht zu peppeln.
Nun ist es ja so, wenn man das aus den Filmberichten mitbekommt, wenn man so ein Tier findet, dann kommen ja eigentlich meistens die Veterinäre und Zoologen und nehmen von dem Tier irgendwelche Maße und wiegen sie und nehmen Blutproben, um herauszufinden, aus welcher Richtung kommen die dann. Ist das bei den Fledermäusen auch so?
Bei den Fundtieren ist es nicht so. Bei den Fundtieren geht es eigentlich wirklich nur darum, die wieder fit zu bekommen. Natürlich werden sie gemessen, sie werden gewogen und das wird aufgezeichnet. Das ist einfach der wissenschaftliche Anspruch, den man auch hat. Aber da geht es darum, sie also quasi dann auch nahe des Fundortes wieder freizulassen, damit sie halt ihr angestammtes Quartier und ihre normale Umgebung wiederfindet.
Gibt es noch welche, die so mit einem Chip versehen sind, um sie dann irgendwie auf dem Bildschirm verfolgen zu können, Flugrouten und so weiter?
Genau, da gibt es also extra, also das wollte ich gerade sagen, das ist ein Unterschied, ob wir also uns um Fundtiere kümmern oder ob wir selber uns sozusagen um die Bestimmung oder so etwas von Fledermäusen kümmern.
Ja, diesen Chip, den du gerade angesprochen hast, das ist bei Fledermäusen gar nicht üblich. Es gibt Tiere, die werden beringt, ähnlich wie es bei Vögeln ist. Da wird um den Oberarmknochen wird so ein Leichtmetallring gebogen, auf dem eine Kennnummer gestanzt ist, wodurch dann jedes Tier einzeln und individuell ansprechbar wird. Das machen wir aber nicht, weil man auch einfach sagen muss, das ist auch eine gewisse Belastung für ein Tier, mit so einem Fremdkörper versehen zu werden. Die versuchen unter Umständen das Ding erstmal abzubekommen und erleiden Stress. Und das in einer Situation zu machen, wo ein Tier teilweise erstmal aufgepäppelt werden müsste, könnte dann auch erstmal kontraproduktiv sein. Also wir bringen nicht. Und wir verwenden dann auch keine Telemetriesender oder sonstige Sachen.
Also wenn das gemacht wird, dann müssen das Experten machen, die da die entsprechende Ausrüstung haben und dem Tier da also möglichst keinen Schaden zufügen.
Dazu würde ich uns eigentlich zählen, aber es müsste natürlich dann auch immer eine konkrete Forschungsfrage geben, um halt die Kosten und den Stress des Tieres, den so ein Sender mit sich bringt, zu rechtfertigen.
Das heißt also, man könnte das theoretisch machen, aber es müsste halt ein entsprechender Auftrag, ein bestimmter Grund sein, das generell zu machen. Deswegen wird das halt hauptsächlich im universitären Kontext gemacht.
Das heißt also, Populationsentwicklungen, Tendenzen, Aussterben von bestimmten Arten oder Erreichen von Randgebieten bei bestimmten Arten wird also nur hauptsächlich über ehrenamtliche Beobachtung ermittelt.
Genau, wir haben ein Monitoring-Programm, das ist besonders fürs große Mausohr und für die kleine Hufeisennase. Da sind ja relativ viele Wochenstuben bekannt und diese Wochenstuben werden von Ehrenamtlern betreut und diese zählen dann zweimal pro Jahr den Besatz in dieser Wochenstube. Einmal wird gezählt, wenn sich die Elterntiere zusammenfinden, die Muttertiere. Wenn sich die Muttertiere zusammenfinden vor der Geburt, dann wird einmal gezählt, wie viele Elterntiere da sind. Und dann wird noch einmal gezählt, nachdem die Jungtiere zur Welt gekommen sind. Und daraus können dann auch Zeitreihen abgeleitet werden aus den verschiedenen Jahren, wie sich der Bestand in einzelnen Quartieren entwickelt hat.
Da ist aber vielleicht auch noch wichtig, dass also man das nicht exklusiv ist für Ehrenamtliche, die irgendwie institutionell organisiert sind, sondern tatsächlich gibt es viele Menschen, und das sehen wir auch immer auf Veranstaltungen und so weiter, dass jemand sagt, ach ja, bei mir gibt es auch Fledermäuse, und genau da sagen wir dann meistens, ach, das ist aber schön, haben Sie nicht Lust, die regelmäßig zu zählen? Also so eine, das nennen wir einen Quartierpaten dann, also, und ein Quartierpate ist jemand, der ein Fledermausquartier quasi betreut, indem er einfach zweimal im Jahr dort zählt und uns die Daten weitergibt. Und im Zweifelsfall wir sogar nochmal vorbeischauen dürfen und gucken dürfen, was denn da für eine Fledermausart da ist. Und genau über solche Möglichkeiten und auch zum Beispiel über Datenabfragen, wenn irgendwo wissenschaftliche Untersuchungen oder so gemacht werden, darüber kriegen wir quasi unsere Daten, um dann zu gucken, wie es den Fledermäusen dann auch geht.
Also eine rundherum gut organisierte Beobachtung und Forschung für Fledermäuse in Thüringen.
Genau.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Zehn Jahre Fledermausstiftung, das ist also ein Ereignis, das in diesem Jahr hier in Thüringen anliegt und groß begangen werden wird. Wir haben uns jetzt in der Sendung ein bisschen an die Fledermaus an sich hier herangetastet. Christoph, ihr habt aber einige Sachen vor, über die wir in einer der nächsten Sendungen nochmal intensiv berichten wollen. Vielleicht kannst du mal einen kurzen Ausblick geben, was da so geplant ist.
Ja, ein bisschen geheimnisvoll möchte ich es noch machen, weil wir haben tatsächlich viel vor. Wir wollen durchaus einige Dinge tun, die man vielleicht von einer Stiftung für Fledermausschutz gar nicht so erwarten würde. Wir wollen auch vor allem die Fledermaus in den Mittelpunkt stellen. Also wir wollen gar nicht so sehr immer sagen, 10 Jahre Stiftung Fledermaus, sondern wir wollen das eher verstanden wissen als Jahr der Fledermaus. Das Jahr, in dem wir nochmal ganz dezidiert die Fledermaus in den Mittelpunkt der Gesellschaft, in den Fokus rücken wollen. Und das wollen wir tun mit einer ganzen Reihe von Veranstaltungen. Wir machen sowieso relativ viele Veranstaltungen, die werden quasi legen wir jetzt nochmal eine Schippe drauf. Und das wird alles losgehen im ab dem März wird es dann langsam konkret, und dann kann ich bei der nächsten Sendung dann schon ein bisschen mehr erzählen, und wir starten auch mit einem richtig großen Ding.
Wir werden uns dann wieder hören am 7. März und dann ganz konkret mit Veranstaltungen zum Fledermausjahr uns hier melden. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gern.
Alles Gute für euch.
Danke.
Und viel Spaß bei der Erarbeitung des umfangreichen Festprogramms.
Radio Frei Stadtgespräch.
Bevor ich nun die Sendung abschließe, möchte ich Sie noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 12. und 13. März 2019 findet in Erfurt auf der Messe die 5. Gründermesse Ignition statt. Ignition steht dafür für Zündung, Anzünden, Inspirieren, Anregen, so etwa. Und dazu spreche ich jetzt am Telefon mit Frau Isabel Grinder. Sie ist Referentin im Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und digitale Gesellschaft. Guten Tag, Frau Grinder.
Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr.
Frau Grinder, wer ist Veranstalter dieser Messe, dieser Gründermesse, und welche Ziele werden da verfolgt?
Also für die Organisation der Ignition wurde ein eigener Verein gegründet, und der heißt Ignition, die Gründermesse Thüringen e.V. Durchgeführt und organisiert wird sie allerdings von den Wirtschaftsunion Thüringen, also eine großartige Leistung im Ehrenamt.
Das heißt, die Wirtschaftsjunioren Thürings arbeiten ehrenamtlich für diese Messe?
Genau, also es wird rein von den Wirtschaftsunion und natürlich unterstützt von Partnern aus der Wirtschaft und auch aus den öffentlichen Einrichtungen unterstützt. Und dennoch lebt die Messe natürlich von dem Engagement, den vielen fleißigen Helfern aus dem ehrenamtlichen Kreis der Wirtschaftsunion.
Frau Grinder, wer sind dann die Aussteller?
Zu den Ausstellern zählen sowohl jung gegründete Unternehmen, Start-ups, ja, Menschen, die sozusagen gerade erst in die Unternehmerwelt hineinschnuppern, als auch etablierte Unternehmer, die bereits seit einigen Jahren ja, ein festes Geschäft betreiben, und die unterstützen letztlich auch durch ihre Ausstellung oder ihre Beteiligung an der Ausstellung die Durchführung der Ignition.
Diese Aussteller kommen aus ganz Thüringen?
Genau, wir haben Aussteller aus ganz Thüringen und versuchen auch, diese möglichst in einem Branchenmix abzubilden, damit eine möglichst gute Vernetzung stattfinden kann und sich auch gute Schnittmengen mit den Startups oder den Gründern ergeben.
Was sind denn Angebote für die Messebesucher, die dorthin kommen, sich informieren wollen?
Das Besondere an der Ignition ist eigentlich die Kombination aus Ausstellung und einem sehr qualitätsvollen Vortragsprogramm. Das heißt, die Ignition hat den Anspruch, dass sowohl die Besucher als auch die Unternehmer die Chance haben, junge Unternehmen kennenzulernen, aber auch sich kompakt innerhalb von diesen zwei Tagen sich zu topaktuellen Themen zu informieren und auch kompaktes Know-how in verschiedensten Bereichen anzueignen. Und dafür haben wir eben ein sehr hochwertiges Vortragsprogramm, auch verschiedene Workshops, die stattfinden werden, eine ganze Bandbreite an Themen abdecken.
Wann beginnt die Messe, wie lange geht sie und wo müssen sich die Besucher einfinden, um dort an den Ständen oder an Workshops teilnehmen zu können?
Also die Ignition findet in diesem Jahr am 12. und 13. März statt, und zwar im Rahmen der Thüringen-Ausstellung auf der Messe Erfurt. Dort können sich die Interessierten auch melden und die Ignition besuchen.
Frau Krender, vielen Dank erstmal für diese Informationen. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Messe auch ein Erfolg wird.
Vielen, vielen Dank.
Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.